Ja, der Thorsten wird heute die Predigt halten, und zwar über einen Jünger, den wir gar nicht so im Fokus haben, und zwar Andreas, den Bruder von Petrus. Und ich möchte uns gerne dazu die Bibelstelle aus 1. Johannes vorlesen, beginnend ab Vers 32. Tatsächlich haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit genau dieses Thema auch schon mit den Smarts gelesen, denn wir sind gerade auch im Johannes unterwegs. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte, und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt der Fels.
Vielen lieben Dank, Jochen. Könnt ihr mich hören? Ist das mit dem Mikro? Ich kenne das noch nicht so. Jetzt, ja, jetzt höre ich das auch. Danke. Ich möchte kurz noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, bitte dich, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. Amen. Wir leben in einer Zeit, die ist interessant in jeglicher Hinsicht. Wir erleben ganz vieles, aber ich möchte heute mal unseren Fokus nicht auf das große Weltgeschehen lenken, sondern ich möchte mal so ein bisschen, es soll heute darum gehen, um die Sehnsucht, jemand zu sein oder Andreas, die Gnade, die zweite Geige gut zu spielen. Wir leben in einer Zeit, in der Sichtbarkeit schnell mit Bedeutung verwechselt wird. Ich denke, wir Menschen, wir sehnen uns alle danach, dass wir eine gewisse Art Bedeutung haben, dass wir für bestimmte Menschen zumindest, ich gucke meine Frau an, sie ist die Expertin, ja, dass wir für bestimmte Menschen bedeutend sind. Ob das nun der Ehepartner ist, ob das unsere Eltern sind, ob das unsere Freunde sind, ob das die Welt ist, keine Ahnung. Aber in unserer Zeit ist es oft so, dass Bedeutung mit Sichtbarkeit verwechselt wird. Castingshows gibt es ohne Ende. Ob das, ich glaube momentan läuft wieder The Voice, dann gibt es Germany's Next Topmodel, dann gibt es Deutschland sucht den Superstar oder was auch immer. Menschen wollen entdeckt werden. Und Social Media, Facebook, X oder was auch immer, lebt davon, dass Menschen gesehen werden wollen. Die stille Botschaft lautet: Wenn dich viele sehen, bist du wichtig. Früher wollten Jungs vielleicht Feuerwehrmann oder Pilot werden. Heute ist bei vielen das Ziel einfach nur bekannt werden. Manchmal weiß man gar nicht genau wofür. Hauptsache ist bekannt werden. Und Social Media hat eine neue Form einer Existenz geschaffen. Das sind die Menschen, die morgens aufstehen und erstmal nachschauen, ob sie überhaupt noch leben anhand der Likes, die sie haben. Dabei ist die Realität ja eigentlich ganz einfach. Nicht jeder kann die erste Geige spielen. Nicht jeder steht im Rampenlicht. Das wissen wir alle. Heute stehe ich hier vorne, nächste Woche steht der Nate hier, aber nicht jeder steht im Rampenlicht und nicht jeder kann die erste Geige spielen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das Rampenlicht auch nicht immer so ein besonders angenehmer Ort. Es blendet. Es kann blenden. Es kann sehr warm da werden. Nicht nur, weil die Scheinwerfer heiß sind, sondern weil einem ungemütlich wird, weil alle auf einen schauen. Jeder sieht jeden Fehler. Ein Dirigent soll einmal gefragt worden sein, was ist eigentlich das Schwierigste an einem Orchester? Man könnte meinen, dass er antwortet, die erste Geige, das Piano oder wenn es in eine andere Richtung geht, die Sopranistin oder der berühmte Heldentenor. Aber der Dirigent antwortete, das Schwierigste ist, jemanden zu finden, der die zweite Geige richtig gut spielt. Dann erklärt er, die erste Geige spielt die Melodie und sie bekommt den Applaus. Aber die zweite Geige muss genauso gut spielen, nur ohne Applaus. Und dann sagte er diesen Satz, ich zitiere in Englisch, ob das wirklich so gesagt wurde, weiß ich nicht, aber ich kenne diese Geschichte. It takes more grace than I can tell to play the second fiddle well. Es braucht mehr Gnade, als ich ausdrücken kann, um die zweite Geige wirklich gut zu spielen. It takes more grace than I can tell to play the second fiddle well. Ich finde, dieser Satz passt erstaunlich gut in unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, in der fast jeder die erste Geige spielen möchte, auf der Bühne stehen, das Mikrofon, der Applaus. Aber das Orchester funktioniert nur als Ganzes. Die Melodie ist wichtig, aber wenn der Unterbau fehlt, ist alles nichts. Und das Reich Gottes funktioniert auch ganz anders. Manchmal verändert Gott Geschichte durch Menschen, deren Namen kaum jemand kennt. Menschen, die keine Bühne haben. Menschen, die einfach jemanden zu Jesus bringen. Genauso ein Mensch war ein Jünger Jesu, über den erstaunlich wenig gesprochen wird. Sein Name Andreas. Andreas, was wissen wir über Andreas? Andreas ist der Bruder von Simon Petrus. Und das alleine ist schon schlimm genug. Der Bruder von Simon zu sein, der Bruder von Petrus zu sein, heißt offensichtlich, du bist der andere. Das ist der, der auch dabei war. Mir ist da beim Vorbereiten eingefallen, vor 2 Jahren war Margret mit einer Gruppe Damen unterwegs vom Golfclub. Und danach, 2, 3 Wochen später, waren wir zusammen auf dem Golfplatz und da kam jemand vorbei und sagte, das ist der Mann von der Margret. Mensch, was fühlte ich mich toll. Ich bin der Mann von der Margret. Nee, ganz ehrlich, ich habe gesagt, scheiße, Entschuldigung. Ich bin doch auch wer, ich bin doch Thorsten. Ja, so ist das manchmal, so geht uns das. Wenn der andere die bedeutende Rolle hat, dann möchte man nicht im Schatten stehen, man möchte selbst wer sein. Und das ist normal, das ist menschlich. Was wissen wir von Andreas? Er war der Bruder Petrus oder von Petrus. Er war der Sohn eines Fischers. Wir haben eben gelesen, Johannes oder an anderer Stelle wird er Jona genannt. Er wohnte in Bethsaida am See Genezareth. Hatte er eigene Familie? Hatte er Kinder? Keine Ahnung. Steht nichts von in der Bibel. Von Petrus wissen wir eine ganze Menge. Petrus predigt zu Pfingsten. Petrus läuft auf dem Wasser. Petrus stellt Fragen, manchmal bevor er nachgedacht hat. Aber Andreas? Erstaunlich ist, wir lesen nichts von einem Konkurrenzkampf, von einem Petrus, rück mal zur Seite, ich will auch mal nach vorne. Von Andreas lesen wir nur, dass er Menschen zu Jesus bringt. Das ist sein Muster. Die Bibel erzählt kapitelweise von Petrus. Bei Andreas merkt man eigentlich, wollte der Evangelist, wollte von Petrus schreiben und hat geschrieben, übrigens, Andreas war auch da. Wenn man die Evangelien liest, merkt man schnell, Petrus ist der Typ, der zuerst spricht und dann überlegt. Andreas ist eher der Typ Mensch, der erst überlegt und dann jemanden zu Jesus bringt. Jede Gruppe kennt diese Typen. Der eine sagt sofort, ich habe eine Idee. Und der andere, vielleicht sollten wir erst mal überlegen und beten. Die gute Nachricht ist, Jesus kann mit beiden arbeiten, Jesus kann beide gebrauchen. Jochen hat uns eben die Bibelstelle von der ersten Begegnung Andreas mit Jesus erzählt. Andreas war ein Suchender. Andreas war jemand, der sich Gedanken gemacht hatte. Andreas ist nicht zufällig zu Jesus gekommen. Er war schon vorher ein Jünger von Johannes dem Täufer. Und er suchte, er war auf dem Weg. Ich komme noch auf Petrus. Petrus war eher der spontane Typ. Andreas, einer, der geistlich sucht. Petrus war eher der spontane Typ, die Rampensau. Dann begegnet Andreas Jesus. Und was macht Andreas? Was haben wir eben gelesen? Er schreibt kein Buch, er gründet keinen Dienst, er eröffnet keinen Podcast. Er macht etwas sehr Einfaches. Er sucht seinen Bruder und bringt ihn zu Jesus. Wir haben den Messias gefunden. Er bringt Petrus zu Jesus. Das klingt unspektakulär. Aber ohne Andreas gäbe es möglicherweise gar keinen Petrus, der später zu Tausenden zu Pfingsten predigt. Das ist ein bisschen so, wie wenn jemand sagt, ich habe nichts Großes gemacht. Ich habe nur den Mann eingeladen, der später die Geschichte verändert hat. Eine Frage an euch, bevor ihr einschlaft. Kennt jemand von euch Mentor Graham? Mentor Graham. Große Augen, schüttelnde Köpfe. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Hätte mich sehr gewundert, wenn jemand den kennt. Mentor Graham war ein Mann, der in den Vereinigten Staaten lebte. Übrigens, Mentor, der als Vorname finde ich schon sehr spannend. Aber Mentor war der Nachbar der Familie Lincoln. Die Familie Lincoln lebte vor vielen, vielen Jahren in Kentucky in sehr, sehr armen Verhältnissen. Die Familie hatte zunächst nur 3 Kinder. Von denen starb sogar noch eins bei der Geburt. Und die Familie war nicht nur sehr arm, heute würde man sagen, sie war bildungsfern. Da war nicht viel los, da war auch nicht viel Bildung. Und Mentor Graham erbarmte sich über die Familie. Die Kinder taten ihm leid und er kümmerte sich um den ältesten Sohn und brachte ihm Lesen und Schreiben bei und ermutigte diesen Jungen weiterzulernen, ermutigte ihn weiterzumachen. Wisst ihr, wie dieser Junge hieß? Abraham, genau. Abraham Lincoln. Dieser Junge kommt aus ganz bildungsfernen, ärmlichen Verhältnissen. Jemand hat ihm das Lesen beigebracht und aus ihm wurde der spätere Präsident, der der Sklaverei in den Vereinigten Staaten ein Ende setzte. So kann Gott Menschen gebrauchen, nur als Beispiel. Auch nur jemand, der etwas getan hat, nicht jemanden eingeladen, sondern nur das getan hat, was ihm wichtig erschien. Ich mache so einen kleinen Zeitsprung. Andreas, nicht sehr viel, sondern kurze Zeit später begegnen wir den Brüdern Andreas und Simon wieder am See. Die beiden sind am Fischen oder kamen vom Fischfang zurück. Offensichtlich hatten sie Jesus begegnet das erste Mal, aber sie sind zurück zu ihrer Familie, zu ihrer Arbeit. Und wir begegnen den beiden am See Genezareth. Und ich lese euch nicht die Geschichte vor. Ich nehme an, ihr kennt sie, ihr könnt die selbst auch nachlesen. Matthäus 4 steht die. Und Jesus kommt vorbei und sagt, folgt mir nach. Und was machen die beiden? Sie stehen auf und sie verlassen ihre Netze. Das ist für mich übrigens eine der wenigen, oder nicht wenigen, eine der Stellen, die ich mir mal versuche bildlich vorzustellen, wie das für die Familie gewesen sein muss. Stellt euch das vor, der Vater kommt nach Hause und fragt abends, wo sind die Jungs? Die Antwort, die sind mit dem Rabbi losgezogen. Wohin? Keine Ahnung. Wie lange? Keine Ahnung. Jesus hat die beiden aus ihrem Umfeld herausgezogen, mitgenommen und hat mit ihnen was Besonderes vor, mit beiden. Und jetzt mache ich tatsächlich einen Zeitsprung. Wir sind wieder am See Genezareth. Die Geschichte, Die Geschichte, auf die ich jetzt Bezug nehme, steht in Johannes 6. Und am See Genezareth ist eine riesige Menschenmenge zusammengekommen. Etwa 5000 Männer lesen wir in der Bibel. Dazu Frauen und Kinder. Und die Jünger stehen plötzlich vor einer riesigen organisatorischen Herausforderung. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, hat überhaupt jemand an die Versorgung gedacht? Wer übernimmt das Catering? Aber das war wohl damals nicht so, war eher spontan überlegt. Philippus, von dem lesen wir in der Bibel, der fängt an zu rechnen. Andere überlegen und sagen, Herr, lasse uns nach Hause schicken. Andreas sagt, hier ist ein Junge. Hier ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Das ist vielleicht so ein bisschen so, als wenn bei der Gemeindefreizeit so 100, 150 Leute zusammenkommen und einer sagt, ich habe noch eine Lunchbox von Freitag in der Tasche, können wir noch uns teilen. Ist nicht wirklich viel. Keine große Strategie. Nicht viel, was wir zu bringen haben. Aber Andreas bringt das, was da ist. Bringt das, was da ist, zu Jesus und Jesus macht daraus ein Wunder. Ich finde das stark. Wie gesagt, immer die kleine Rolle, nicht die, ich stehe im Mittelpunkt und ich bin das derjenige, wo die Scheinwerfer draufgehen, sondern immer die zweite Geige. Noch ein kleiner Zeitsprung. Kurz nach dem Einzug Jesu in Jerusalem. Einige Griechen wollen Jesus sehen. Und die Geschichte könnt ihr nachlesen in Johannes 12, Abvers 20. Und diese Griechen gehen zu Philippus. Und Philippus geht zu Jesus. Nein, Philippus geht zu Andreas. Und gemeinsam gehen sie zu Jesus. Auch hier wieder. Andreas baut eine Brücke. Er steht nicht im Mittelpunkt, aber er öffnet die Türen. Man könnte sagen, wenn Petrus der Prediger war, war Andreas derjenige, der die Menschen in den Raum brachte. Ich denke, uns fällt allen auf, Andreas hält keine großen Reden. Zumindest ist uns davon nichts erzählt in der Bibel. Er schreibt kein Evangelium. Er hat auch keine Briefe geschrieben, wie Petrus, von dem wir lesen. Er steht selten im Zentrum. Aber 3-mal bringt er Menschen zu Jesus. Petrus, dann den Jungen, später die Griechen. Vielleicht war genau das seine Berufung, nicht im Scheinwerferlicht zu stehen, sondern Verbindung zu schaffen. Nicht die Bühne, sondern Beziehung. Und genau dafür braucht man Gnade. Unsere Sehnsucht, jemand zu sein, ist menschlich. Da hatten wir vorhin mit begonnen, da hatte ich den Einstieg drüber genommen. Das ist absolut menschlich, jemand sein zu wollen. Aber im Reich Gottes gilt auch eine andere Logik. Bedeutung entsteht nicht durch Sichtbarkeit, sondern dadurch, ob wir Jesus nah sind. Andreas war bedeutend, weil er Jesus nah war, nicht weil er im Rampenlicht stand. Ich komme schon zum Schluss. Wer ist dein Petrus? Vielleicht wird im Himmel nicht gefragt, wie viele Menschen haben dir zugehört, sondern was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Wen hast du zu mir gebracht? Vielleicht legt dir Gott gerade jetzt einen Namen aufs Herz. Ein Freund, ein Kollege, Ein Nachbar? Ein Familienmitglied? Nicht, um sie zu überzeugen, nicht, um diese Menschen zu überreden, sondern nur einladen, um sie einfach einzuladen. Wir lesen oder wir hören in den Medien heute, werde jemand. Jesus sagt, folge mir. Die Medien sagen uns, steh im Mittelpunkt. Jesus sagt, bring jemanden zu mir. It takes more grace than I can tell to play the second fiddle well. Es braucht mehr Gnade, als wir sagen können, um die zweite Geige gut zu spielen. Aber der Dirigent hört jede einzelne Stimme. Vielleicht stellt sich im Himmel heraus, dass die wichtigste Person im Raum gar nicht der Prediger war, sondern derjenige, der jemanden mitgebracht hat. Amen. Ja, wir wollen uns zum Abschluss noch unter Gottes Segen stellen. Ich lese uns den Segen aus Hebräer Kapitel 13. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.